¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Und hier ist es wieder. Wie immer und doch immer anders. Das Onda-Info. Diesmal beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Südamerika. In Uruguay nimmt die Aufarbeitung der Militärdiktatur scheinbar langsam ernstzunehmende Züge an. In Brasilien diskutierten kürzlich Feministinnen aus ganz Lateinamerika über Perspektiven ihrer politischen Arbeit. Feministinnen aus ganz Lateinamerika? Nein. Fast zeitgleich fand im argentinischen Mar del Plata ebenfalls ein Frauentreffen statt. Nun, was es mit dieser Trennung auf sich hat, blieb für uns im Dunkeln. Deswegen berichten wir einfach über beide Treffen. Doch zuvor wie immer die Meldungen. Die Musik kommt diesmal von dem unglaublichen Bajo Fondo Tango Club aus Argentinien und Uruguay.
Guatemala. Als Hurricane Stan in den ersten Oktobertagen Mittelamerika erreichte, sorgte er für die üblichen medialen Wellen. Wo, wie schnell, wie viele Tote. Dazu ein paar Bilder zerzauster Palmen und Menschen im Schlamm. Das Reden überlässt man den anderen. Dem guatemaltekischen Präsidenten Oscar Berger zum Beispiel, der den großen Nachrichtenagenturen die Opferzahlen vorgab. Konkrete Hilfe gab es für die Betroffenen dagegen viel zu spät.
Viele der vom Regen und Schlammmassen verwüsteten Dörfer im Südosten Guatemalas wurden einfach sich selbst überlassen. In den Departements von Quetzaltenango und San Marcos sind zahlreiche Dörfer immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Gemeinde Panabach in der Nähe des bekannten Atitlansees ist fast vollständig unter einer meterhohen Schlammlawine verschwunden. Uns hat bei der Bergung der Toten niemand geholfen, sagen die Bewohner, weil wir eben nur Indigenas sind. Tatsächlich dauerte es über 3 Tage, bis die Behörden Rettungsmannschaften schickten. Zunächst behauptete man von offizieller Seite weiter, dass es nicht mehr als 80 Opfer gäbe. Inzwischen schätzt man die Zahl der Toten und Vermissten 10-mal so hoch ein.
Die Folgen des tropischen Sturms werden auch für die Überlebenden verheerend sein. Der Großteil der betroffenen Menschen in der Region lebt vom Anbau von Mais, Sesam und Kartoffeln. Der Bürgermeister der Gemeinde Santo Domingo resümierte nach einer ersten Bestandsaufnahme, dass das Wasser die gesamte Ernte vernichtet habe.
Das Ausmaß der Katastrophe ist allerdings nur zum Teil den Naturgewalten geschuldet. Die Erdrutsche im dicht besiedelten Hochland trafen vor allem indigene Kleinbauern. Ihre Felder kleben an steilen Hängen, während sich Großgrundbesitzer die fruchtbaren Ebenen Guatemalas teilen. Das führte dazu, dass in den letzten Jahren immer mehr Berghämme gerodet, immer steilere Flächen bepflanzt wurden. In der Folge nahm die Erosion der Böden so stark zu, dass die Regenmassen der letzten Tage ganze Berge wegschwemmen konnten.
Die Vereinten Nationen haben der guatemaltekischen Regierung inzwischen finanzielle Hilfe in 2-stelliger Millionenhöhe versprochen. Es wird sich zeigen, wie viel von diesem Geld tatsächlich die ländlichen und nicht touristischen Gegenden des Landes erreichen wird. Von einer Landreform gar nicht zu reden.
Venezuelas Campesinos marschieren. Wenn Kleinbauern in Lateinamerika demonstrieren, so tun sie dies zumeist gegen die Regierungspolitik. Zentralamerikanische Campesinos wehren sich gegen zollfreie Importe hochsubventionierter Lebensmittel. Brasilianische Bauern protestieren gegen leere Versprechungen einer Landreform. In Venezuela demonstrierten am Samstag, dem 8. Oktober, über 10.000 Kleinbauern für das sogenannte Land- und Agrarentwicklungsgesetz der Regierung Chavez, das der Latifundienwirtschaft den Kampf ansagt und Staatsbesitz verteilen soll. Es war die bislang größte Demonstration von Kleinbauern in Venezuela.
Nach diesem Land- und Agrarentwicklungsgesetz kann brachliegender Großgrundbesitz enteignet und an Landkooperativen verteilt werden. Das Gesetz verfolgt dabei mehrere Ziele. Zum einen soll die gewaltige Landkonzentration aufgebrochen werden, denn den reichsten 5% der Landbevölkerung gehören 75% der nutzbaren Böden. Zum anderen will die Regierung der heimischen Lebensmittelproduktion nach Jahrzehnten der Vernachlässigung wieder Priorität einräumen. Die riesigen brachliegenden Ländereien sollen zukünftig genutzt werden, und zwar von Agrarkooperativen, denen zugleich über Mikrokreditprogramme eine Startchance eingeräumt wird. Qualifizierungskurse runden das Programm ab.
Venezuela ist derzeit das einzige Land Lateinamerikas, das eine ernsthafte Landreform in Angriff nimmt. Über 75.000 Kleinbauern konnten seit 2001 Landtitel erwerben, zumeist auf vormaligem Staatsbesitz. Als eines der Herzstücke der bolivarianischen Revolution hat das Landgesetz seit seiner Verabschiedung im Jahre 2001 zu erbitterten Auseinandersetzungen geführt, zu denen auch der Putschversuch gegen Chavez im April 2002 gehörte. Seit einigen Monaten wird nun verstärkt auch privater Großgrundbesitz enteignet. So sollte die Kleinbauern-Demonstration vom Samstag auch bekunden, dass man zur Not für weitere Auseinandersetzungen gewappnet sei.
Während der Frühling die ersten Sonnenanbeter an den Strand von Mar del Plata lockt, machen sich Tausende von Argentinierinnen auf den Weg dorthin. Aber nicht, weil sie im argentinischen Mallorca Urlaub machen wollen. Vielmehr folgen sie dem Aufruf, dieses Wochenende am argentinischen Frauentreffen teilzunehmen. 20.000 Teilnehmerinnen waren es beim letzten Treffen vor 2 Jahren. Diesmal sollen noch mehr kommen, um über Probleme wie Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung und Diskriminierung zu reden und um gemeinsam Strategien für politische Beteiligung und ein Ende der Unterdrückung zu suchen. Der Ort für das 20. Frauentreffen ist dabei nicht zufällig gewählt. In dem beliebten Ferienziel, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires, wurden in den letzten 7 Jahren über 30 Sexarbeiterinnen ermordet, unzählige andere bedroht. Elena Reynaga, Direktorin der Hurengewerkschaft Amar.
Es gibt da verschiedene Hypothesen über die Gründe der Morde. Die einen gehen davon aus, dass die Mädchen Informationen über die mafiöse Zusammenarbeit von Polizei, Regierung und den Rechtsinstitutionen in unserer Stadt hatten. Das trifft übrigens auch auf viele andere Städte zu, wo ähnliche Dinge passieren. Es geht in erster Linie darum, die Prostitution zu kontrollieren. Seitdem das Anschaffen auf der Straße so gefährlich geworden ist, arbeiten die meisten Frauen in einem der 150 Bordelle der Stadt. Und auf den Strich gehen nur noch die Transvestiten.
Wie in vielen anderen Orten Lateinamerikas, wo Frauenmorde an der Tagesordnung sind, wurden die Schuldigen nie ermittelt. Zwar präsentierte die Polizei der Presse den Loco de la Ruta, den Verrückten der Straße, aber das Morden ging weiter. Maria Elena Chil, Mitarbeiterin von CAM, dem Zentrum für misshandelte Frauen, macht die Gesellschaft für das Schicksal der Frauen mitverantwortlich.
Die meisten Leute sind total desinformiert, weil sie keine Zeitung lesen und auch sonst wenig Interesse an Frauendingen zeigen. Unser Motto ist, es gibt keine Menschenleben, die mehr wert sind als andere. Aber das scheint für die Mehrheit der Leute hier nicht zu gelten.
Das trifft auch auf ein anderes Schwerpunktthema des Frauentreffens im Mar del Plata zu, die Abtreibungsfrage. In dem streng katholischen Land ist der Schwangerschaftsabbruch immer noch illegal. Besonders bekannt wurde der Fall von Romina Tejerina, einem Mädchen aus Jujuy, das sich nach erzwungener Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung nicht anders zu helfen wusste, als das Kind umzubringen. Sie wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil löste eine Welle der Empörung im Land aus und am 23. Mai startete die argentinische Frauenbewegung eine Kampagne zur Legalisierung der Abtreibung und den freien Zugang zu Verhütungsmitteln. Mit Erfolg. 50.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Fernanda Genova, Mitglied der Arbeitslosenbewegung und Organisatorin des Frauentreffens, weist auf die soziale Komponente des Problems hin.
Das Problem der clandestinen Abtreibung, bei der immer wieder Frauen sterben oder unfruchtbar werden, ist auch ein Klassenproblem. Denn die Frauen aus der Mittel- oder Oberschicht können sich eine gute Behandlung kaufen und landen dementsprechend viel seltener halbtot nach einer schlecht praktizierten Abtreibung in einem öffentlichen Krankenhaus. Das muss man einfach sehen. Die Frauen, die kriminalisiert werden, weil sie eine Abtreibung durchgeführt haben, sind meist die Frauen, die keine andere Wahl hatten. Frauen aus der Unterschicht, arme Frauen.
In einem Land, in dem 40% der Einwohner von Armut betroffen sind, stellt sich die Klassenfrage fast von alleine. Die Integration der Aktivistinnen der Arbeitslosenbewegung Piqueteros in die Frauenbewegung hat eine Reihe kleiner und mittelstarker Erdbeben ausgelöst. Nachdem die Bewegung jahrzehntelang eher von Feministinnen der Mittelschicht getragen wurde, vereinigt sie heute Frauen verschiedener sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und ideologischer Herkunft. Die Compañeras engagieren sich in den unterschiedlichsten Bereichen. Gewalt in der Familie, Frauen im öffentlichen Bereich, Frauengesundheitsberatung, Menschenrechte, Medien, Untersuchungskommissionen. Trotz ihrer ideologischen Unterschiede haben sie mit Demonstrationen, Mahnwachen, Öffentlichkeitsarbeit und fantasievollen Aktionen Schritt für Schritt ihre Beteiligung am öffentlichen und politischen Leben des südamerikanischen Landes durchgesetzt. Bei den kommenden Parlamentswahlen wird sogar die Präsidentengattin Cristina Kirchner gegen die Fraktion des Ex-Präsidenten Duhalde ins Rennen geschickt. Doch auch vor internationaler Politik scheuen die Organisatorinnen des 20. argentinischen Frauentreffens nicht zurück. Fernanda Genova sieht die Veranstaltung in gewisser Weise als Vorspiel der Cumbre de los Pueblos und des Amerika-Gipfels Mitte November.
Sino en todas las acciones que hagamos o que se han venido haciendo durante todo este tiempo tienen que tener una.
Wir definieren unser Handeln als antiimperialistisch. Nicht nur das Treffen, sondern auch die Aktionen, die wir davor gemacht haben. Denn wir wollen nicht, dass Bush seinen Fuß auf argentinischen Boden setzt. Und dafür scheuen wir keine Konfrontation. Ihn aufzuhalten ist nicht einfach. Er ist ein wichtiger Feind und bei wichtigen Feinden bedarf es wichtiger Aktionen.
Es un enemigo bastante importante. Entonces, bueno, ante un enemigo importante hay que hacer acciones importantes.
Wenn es um Bush und die US-amerikanische Hegemonie geht, schließen sich die Reihen fast automatisch. Schwieriger ist es jedoch innerhalb der Bewegung selber. Elena Reynaga, Chefin des Hurensyndikats Amar.
No, yo creo que los grupos feministas nos creen tonta, ¿viste? Nos creen
die Feministinnen glauben, wir seien dumm, unfähig zu entscheiden, was wir wollen, welche Organisation wir wollen. Für die haben wir einfach keine Ahnung.
¿Crees que somos unas incapaces?
So ist es nicht verwunderlich, dass es ein Frauentreffen und kein Feministinnentreffen ist. Auch die wirtschaftlichen Hürden zwischen der Akademikerin und ihrer Hausangestellten sind oft schwer zu überwinden. Und wer gilt überhaupt als Frau? Beim letzten Treffen in Rosario machten zum ersten Mal die Transsexuellen auf sich aufmerksam und stellten damit das ganze Gender-Konzept auf den Kopf. Doch zu viele Fragen sind besser als zu viele Antworten. Die Frauen wissen ganz genau, dass nur Offenheit, neue Konzepte und eine vorurteilsfreie Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten auf dieser und auf jener Seite des Atlantiks ihnen den Weg aus ihrer verzwickten Lage zeigen werden.
Vom 9. bis 12. Oktober fand in Sao Paulo, Brasilien, das 10. feministische Treffen statt. Über 1200 Frauen sind aus ganz Lateinamerika angereist, um über Perspektiven des Feminismus zu diskutieren. Das Treffen sollte Raum für Diskussionen unter Frauen aus den verschiedensten Ländern Lateinamerikas schaffen. Den Veranstalterinnen ging es darum, vom Standpunkt des Feminismus aus politische Veränderungen weltweit zu betrachten. Ziel des Treffens war, darüber nachzudenken, wie man die Debatten über Feminismus mit anderen politischen und sozialen Fragen in Lateinamerika, der Karibik und in anderen Teilen der Welt verbinden kann. Feministische Praktiken haben sich in den letzten Jahren sehr verändert und sind vorangeschritten. Dies bringt Herausforderungen mit sich, denen sich die theoretischen Reflexionen jedoch noch nicht genügend gestellt haben, so der Ankündigungstext des Treffens. Eines der großen Themen, das gleich zu Anfang des Treffens diskutiert wurde, ist die Verbindung zwischen Feminismus und Demokratie. Friederike Schrag, die in Brasilien mit der dortigen Prostituiertenbewegung zusammenarbeitet, hat sich dort umgehört.
Ja, deshalb gab es bei der Eröffnung, bei dem erst zu diesem Thema gleich drei Inputs, und zwar von einer costarricensischen Politikerin von der neuen Partei Acción Ciudadanía, die erstmal vertreten hat, man muss in den Parlamenten eben sich die Macht erschaffen, und sie hätte in Costa Rica mittlerweile auch schon 50% erlangt. Sie hatte halt eher den Diskurs, man muss sich halt eben die Plätze erobern. Dann gab es eben einen Input von Ochi Curiel aus der Dominikanischen Republik, die gesagt hat, Demokratie, was ist das überhaupt? Demokratie ist eigentlich patriarchal und machistisch geprägt, das ist gar nicht das, was wir haben wollen. Wir müssen das eigentlich dekonstruieren und was Neues erfinden. Und wir brauchen nicht den Nationalismus, sondern wir müssen den Feminismus radikalisieren sozusagen. Weil das Konzept der Demokratie ist einfach ein Konzept des Weißseins, der Heterosexualität und ein maskulines Konzept. Von daher geht es darum, dass die antirassistischen und antipatriarchalen Feministinnen sich eine neue Welt der Freiheit schaffen.
Trotz sehr unterschiedlichen Positionen und Herangehensweisen herrschte eine angenehme, von gegenseitigem Respekt geprägte Atmosphäre.
Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass es sehr kontrovers, also es ist kontrovers, aber es ist nicht, es ist keine aggressive Stimmung, ganz im Gegenteil, weil es ist klar, es gibt eben die Unterschiedlichkeiten und es wird immer wieder betont, es muss ein Respekt geben gegenüber dieser Unterschiedlichkeit von Bewegung.
Frauen kommen aus Basisbewegungen, deren Hauptziele aufgrund der großen Armut in den meisten lateinamerikanischen Ländern eher ökonomischer Natur sind. Gleichzeitig haben die Frauen viel für sich erreicht. Viele haben ihren Kampf zunächst als Indígena, schwarze Arbeiterin geführt, bevor sie anfingen, explizit für ihre Rechte als Frauen zu kämpfen und sich als Feministinnen zu bezeichnen.
Das haben viele Frauen erstmal ihre Statements gesagt, zum Beispiel eine indigene Frau aus Brasilien, die gesagt hat, ja, sie hat sich erst ihren Platz geschaffen in der indigenen Bewegung und dann halt eben in der feministischen Bewegung. Das wurde auch sehr zur Kenntnis genommen. Andererseits gab es eine mexikanische Teilnehmerin, die gesagt hat, wir haben überhaupt keinen Platz als indigene Bevölkerung, alles wird von den weißen Feministinnen besetzt.
Armut, Rassismus und Sexismus hängen eng miteinander zusammen. Die einzelnen Phänomene können nicht gesondert diskutiert werden. Es gilt also, die verschiedenen Debatten und Kämpfe zu verbinden. Dies betont auch Neusa Doris Pereira, eine Aktivistin aus Brasilien.
Mas para nós, lésbicas e negras, principalmente, a construção dessa discussão
für uns Lesben und schwarze Frauen ist es besonders wichtig, dass die Armut von Frauen in der Diskussion berücksichtigt wird. Bezieht man Armut und Hunger von Frauen nicht in die Diskussion um Demokratie und Konsum mit ein, dann bleiben die Diskussionen abgehoben. Tägliche Fragen, die sich stellen, wie, ob ich meinen Kindern zu essen geben kann, ob meine Kompaniere eine Arbeit findet. Wie können wir überleben? Wie können Familien überleben, die weniger als einen Dollar pro Woche haben? Die größten Probleme für uns Frauen sind immer noch Hunger und Armut. Man kann so nicht Demokratie diskutieren, in Ländern, in denen mehr als 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Und von diesen 30% sind die meisten Frauen schwarze und indigene Frauen.
Dass auch das feministische Treffen nicht frei von Ausschlussmechanismen war, zeigt sich darin, dass viele Frauen nicht daran teilnehmen konnten.
Das Treffen muss von jeder selbst bezahlt werden. Daher schließt es viele aus. Denn die Teilnahme kostet $140. Und dies in einem Land, in dem das durchschnittliche Monatsgehalt weniger als $60 beträgt. Obwohl bei dem Treffen von Radikalisierung von Feminismus gesprochen wird, schließt es einen großen Teil der Frauen aus, die nicht daran teilnehmen können. Um an Orte wie diesen zu kommen, braucht man mit dem Bus 4 Tage. Obwohl das Treffen also solche Themen diskutiert, ist es ein Treffen, das ausgrenzt.
Gerade bei so vielen verschiedenen Frauen, von bolivianischen Indigenas bis hin zu Vertreterinnen der katholischen Kirche, ist es wichtig, grundlegende Konflikte und Mängel innerhalb der feministischen Bewegungen anzusprechen und aufzuzeigen. Dass bestimmte Mankos und bisher ausgeklammerte Themen auf den Tisch kommen, ist auch eine Chance für Annäherung. Ein Beispiel dafür ist das Thema Sexarbeit.
Das Thema Sexarbeit präsentieren wir dadurch, indem wir die brasilianische Prostituiertenbewegung vorstellen und nochmal den Dialog mit der feministischen Bewegung eben forcieren, der jetzt so gerade ganz sanft angefangen hat. Man sieht aber auch, es gibt viele feministische Organisationen, die immer noch auf dem Opferdiskurs schwimmen. Das sieht man daran, dass es fast 3 oder 4 Themenbereiche gibt zu Frauenhandel. Es gibt die katholische Kirche, die hier auch vertreten ist, mit einem Riesenplakat, wo drauf steht, Prostitution verurteilt sie nicht, sondern lasst uns zusammen nach Lösungen suchen, aber eher in einem doch eher hegemonialen Ansatz und nicht im zusammenarbeitenden Zusammensatz. Es gibt die Vertreterin der Marcha Mundial de Mujeres, die auf jeden Fall eher eine Tendenz haben, die Prostitution als solche zu verneinen oder abzuschaffen. Aber ansonsten hat man auch den Eindruck, dass viele Frauen sich geöffnet haben.
Cantando la milonga en la esquina vuelve el bar.
noche el pasajero, cantando la milonga.
Siempre es igual.
En la esquina fue.
Mitte der 70er Jahre erlangte Uruguay traurige Berühmtheit als Folterkammer Lateinamerikas. In keinem anderen Land des Kontinents befanden sich im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr politische Häftlinge in den Gefängnissen. Über 40.000 Menschen verhaftete man während der Diktatur von 1973 bis 1985. Die meisten von ihnen wurden gefoltert und von mehr als 200 Personen fehlt bis heute jede Spur. Die Aufarbeitung der in der Diktatur begangenen Verbrechen war nach dem Übergang zur Demokratie lange ein Tabuthema. Erschwert wird die konsequente Bestrafung der Täter durch eine für Lateinamerika einmalige Volksabstimmung der Uruguayer selbst. 1989 stimmte die Mehrheit der Bevölkerung für die Straffreiheit der ehemaligen Folterer. Eine folgenschwere Entscheidung, die die Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel Uruguays lähmte. Der Amtsantritt des Sozialisten Tabaré Vázquez im März diesen Jahres zum neuen uruguayischen Präsidenten hat wieder Bewegung in die festgefahrene Debatte gebracht. Eines seiner erklärten Regierungsziele ist die Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen. Der Druck von Seiten der Regierung und auch von der Bevölkerung auf die Militärs hat zugenommen. Die Streitkräfte können sich mittlerweile nicht mehr ganz vor ihrer Verantwortung drücken. Anfang August lieferten sie auf Anordnung des Präsidenten einen ersten offiziellen Bericht über ihren Umgang mit Menschenrechten während der Diktatur. Zwar fehlt es diesem Bericht an exakten Informationen über den Verbleib der sterblichen Überreste von Verschwundenen. Jedoch haben jetzt Anthropologen aufgrund dieser Angaben damit begonnen, das Gelände einer Militärkaserne umzugraben. Und ebenso wichtig ist, dass erstmals Entführungen, Folterungen und Exekutionen in einem offiziellen Dokument der Streitkräfte aufgelistet werden.
Dort folterten sie uns, immer in demselben Raum. Es gab einen Tank mit Wasser, wo sie uns untertauchten. Es gab den Holzbock und Vorrichtungen, um uns an die Decke zu hängen. Und dann hatten sie ein Brett, auf dem wir ausgestreckt lagen. Wir wurden nass gemacht und dann kamen die Elektroschocks.
Gerardo Barrios wurde am 6. Juni 1976 in Montevideo auf offener Straße entführt und in den Militärstützpunkt Boy Solanza überführt, wo man sofort mit seiner Folterung begann. Zusammen mit seinem Freund Ubachesna Chavez Sosa hatte er sich in der Gewerkschaft der Metallarbeiter engagiert. Von Ubachesna hat er seit Tagen nichts mehr gehört. Zur Verabredung war er nicht gekommen. In der Gefangenschaft traf er ihn dann wieder.
Wir sind den ganzen Tag gefoltert worden. Lange Stunden der Folter. Als man uns in der Nacht zurückbrachte, am zweiten Tag nach meiner Verhaftung und am achten Tag nach seiner Verhaftung, war er körperlich schon absolut am Ende.
In ihrer gemeinsamen Zelle wird Gerardo Zeuge, wie der schwer misshandelte Ubachesna Chavez Sosa an den Folgen der Folter stirbt.
Es war totenstill, du konntest deutlich das Atmen der anderen Personen hören. Ganz plötzlich sagt er, in Liebe für meine Partei, für meine Frau und für meine Tochter. Direkt nach diesen Worten hört er auf zu atmen. Ich benachrichtige den Wärter an der Türe, dass es ihm schlecht geht. Der Wärter kommt und merkt, dass etwas nicht stimmt. Er ruft seinen Vorgesetzten und dieser ruft nach einem Arzt. Der Arzt untersucht ihn und ich höre seine Stimme. Ja, es ist das Herz.
Seit Ubachesnas Verschwinden sucht ihn seine Ehefrau Isidora. Man schickte sie monatelang, jahrelang, von einer Militärbehörde zur nächsten und erzählte ihr sogar, dass Ubachesna die Flucht gelungen war. Isidora glaubte niemals an diese Version. Endgültige Gewissheit erhielt sie durch die Aussage von Gerardo, der die Gefangenschaft mit viel Glück überlebte. All die ganzen Jahre, während und nach der Diktatur, bemühte sich Isidora um die restlose Aufklärung des Schicksals ihres Mannes, trotz der enormen psychischen Belastung und der großen Schwierigkeiten, die man ihr bereitete.
Es ist duro porque un familiar que fallece vos lo enterras, lo velas.
Es ist sehr hart. Wenn ein Familienangehöriger stirbt, begräbst du ihn und trauerst um ihn.
Bei den Verschwundenen sorgst du dich dagegen ununterbrochen um sie. Du stellst dir die furchtbarsten Dinge vor, die ihnen zugestoßen sein können. Alles dreht sich immer wieder um dieselben Gedanken und um denselben Schmerz, weil es keinen normalen Abschied gab. Und noch grausamer ist, dass einem gesagt wird, dass man sich nicht beunruhigen soll, dass man noch jung sei und sein Leben genießen soll. Er sei bestimmt mit einer anderen Frau zusammen oder befände sich längst in Kuba oder Russland. Wer weiß schon, wo er steckt.
In dem Bericht der uruguayischen Streitkräfte erscheint nun auch der Name von Ubachesna Chavez Sosa. Seine sterblichen Überreste sollen auf einem Bauernhof verscharrt worden sein. Ob sie letztendlich gefunden werden, ist allerdings fraglich, da die meisten Angaben mehr als dürftig sind und zudem behauptet wird, dass die Ermordeten in den letzten Monaten der Diktatur exhumiert und ihre Überreste verbrannt worden seien. Die Menschenrechtlerin Sara Mendes, die während der Diktatur 5 Jahre im Gefängnis verbrachte, benennt ein grundsätzliches Problem in Uruguay, das auch der Regierungswechsel und der wachsende Druck auf die Militärs nicht von heute auf morgen beseitigen kann.
Ich glaube, das wird die große Kraft sein, die diese Armeen koexionieren.
Ich glaube, dass die große Stärke, die die Militärs immer noch zusammenhält, aus ihrem Schweigen und aus ihrer Verweigerung resultiert, die Ereignisse der Vergangenheit zu verurteilen. Im Gegenteil, mit ihrem Chorgeist verteidigen sie sich gegen jegliche Kritik von außen. Es hat keine wirkliche Aufarbeitung unter ihnen gegeben. Vielmehr sind sie nur wegen ihres Alters zurückgetreten, während sie weiterhin in ihren militärischen Kreisen ihre Diskurse und eine Politik pflegen, die immer noch die Vergangenheit verherrlichen.
Desde donde se habla y desde donde se sigue desarrollando una política, aún de exaltamiento de ese pasado.
Lange Zeit konnten sich die Militärs bei ihrer Stillhaltepolitik der Unterstützung durch wichtige Kreise der traditionellen politischen Parteien gewiss sein. Dieser Rückhalt ist heute so nicht mehr gegeben. Immer mehr Uruguayer zeigen durch ihre Beteiligung an Demonstrationen gegen die Straflosigkeit der Militärs, dass sie den Kurs ihres neuen Präsidenten unterstützen und dass sie diesen gesellschaftlichen Missstand nicht mehr akzeptieren wollen.
In der Gesellschaft herrscht die Übereinstimmung, dass diese Verbrechen bestraft werden müssen. Ich glaube, dass wir daran niemals zweifeln konnten. Unser Fehler ist, dass wir heute bei der Aufarbeitung von diesem Thema das am weitesten zurückliegende Land des Cono Sur sind.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.